Zu der heutigen Sendung begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich bin im Franziskanerkloster in Neffels bei Pater Gottfried Ecker. Pater Gottfried ist neben seinem Amt als Guardian auch Postulator für den Seligsprechungsprozess von Maria von Mörl. Er wird uns ihr Leben näher bringen und auch das Buch, welches er geschrieben hat. Und so möchte ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria herzlich begrüßen. Und ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Ja, danke vielmals, Frau Marti.
Pater Gottfried, Sie engagieren sich sehr stark für Maria von Mörl. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es ist eigentlich so gekommen, dass unser Provinzial, Pater Oliver Ruckenthaler in Salzburg, hat 2012 auf die Anfrage des Möllkreises von Kalten, der einen Postulator gesucht hat, ist er auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich so etwas sehen würde, und dann habe ich ihm da zugesagt. Und ich habe mich dann mit dieser Person, Maria von Mörl, ziemlich auseinandergesetzt. Ich habe Bücher über sie gelesen, ihre Spiritualität studiert. Zum großen Glück ist dann am 1. Juli 2016 in Bozen dann der Seligsprechungsprozess offiziell eröffnet worden. Da heute der Postulator nicht mehr ich bin, sondern es ist ein Advokat in Rom, der jetzt diese Sache ganz in die Hand genommen hat, bin ich offiziell Delegat geworden vom Bischof von Bozen-Brixen, eigentlich diesen Seligsprechungsprozess zu leiten auf diözesaner Ebene. Dieses sogenannte Gericht setzt sich zusammen aus dem Delegierten des Bischofs, das wäre also ich, und ein Promotor Justitie, das ist auch ein Mitbruder von mir, ein Franziskaner, Pater Heinz Meinhof Stamm, und auch ein Notar, und wir wären eigentlich das sogenannte kirchliche Gericht zu diesem Prozess. Dazu haben auch drei Historiker, die die sogenannte historische Kommission bilden, sind auch beauftragt, über sie Recherchen zu machen, vor allem Archive und so aufzusuchen, und ebenso zwei theologische Begutachter, die eigentlich dann untersuchen, ob auch ihre Schriften, es gibt ja eine ganze Anzahl Briefe von ihr, ob da nichts gegen den katholischen Glauben ist.
Bevor wir auf die Thematik Ihres Buches eingehen, könnten Sie ein Porträt von der Maria von Mörl machen?
Ja, ich kann vielleicht ganz kurz etwas sagen zu ihrem Leben. Also Maria von Mörl ist geboren worden 1812 und sie stammte aus einer verarmten adeligen Familie. Also ihr Vater war ein Adeliger. Wie gesagt, diese Familie von Mörl, das heißt ja von Mörl, die stammten aus einem altadligen Geschlecht von Pfalzenmühlen-Sichelburg im Pustertal. Die Familie von Mörl besaß verschiedene Obst- und Weingüter in und um Kaltern. Der Vater war eher eine schwache Persönlichkeit. Er war bequem, unentschlossen, er liebte die Jagd und die Fischerei lieber als die Arbeit. So vernachlässigte er auch die Sorge für seine Güter, er verstand es auch nicht, mit dem Geld umzugehen und für seine vielköpfige Familie zu sorgen. Also er war eigentlich Vater von 9 Kindern und Maria war das zweite Kind. Was ganz interessant ist zu sehen, die Mutter Maria Katharina, eine geborene Sölva, sie besaß einen tiefen Glauben, den sie auch ihren 9 Kindern in einer religiös geprägten Haltung wirklich vorlebte und weitergab. Also sie war eine gute Organisatorin und man kann sagen, sie hat dann auch diese praktischen Arbeiter, nicht nur die Hausarbeiten, sondern zum Teil sogar auch die wirtschaftlichen Sachen mit den Weinbergen in die Hand genommen. Also sie hat zum Beispiel selber auch Wein dann verschiedene Restaurants und so weiter weiterverkauft. Also sie hat das Wirtschaftliche im Grunde genommen auch der Familie mitgetragen, weil der Vater da eigentlich viel zu schwach war. Ja, das hat auch zur Folge gehabt, dass natürlich sie dadurch sehr belastet war, also nicht nur Haushalt, sondern auch noch diese wirtschaftliche, verwalterische Sachen der Güter, des Weinhandels und so weiter. Das war dann sehr viel. Und so ist sie dann auch an der Geburt des 9. Kindes eigentlich gestorben im Kindbett. Wie gesagt, Maria von Möll war das 2. Kind von dieser großen Familie. Das war dann eigentlich auch ihr Schicksal. Sie musste dann nachher, nach dem Tod ihrer Mutter, die sie übrigens sehr, sehr geliebt hat, mit der sie sehr stark verbunden war, musste sie dann diese Dinge, könnte man sagen, mindestens die Haushaltssachen in die Hände nehmen und musste dann für diesen Haushalt sorgen. Wie gesagt, es waren dann schon 9 Kinder da, die praktisch alle noch im Vorschulalter waren. Als Kleinkind hatte sie auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Das sind ganz eigenartige Krankheiten. Ich kann Ihnen jetzt selber nicht genau sagen. Es ist genau dieses Krankheitsbild. Man sagt, sie ist als 5-Jährige von einer Treppe runtergefallen. Ob das auch etwas ausgemacht hat, dann vom Vater, der eben auch ein Gelegenheitsalkoholiker war, ist sie auch misshandelt worden. Sie ist einmal sehr stark getreten worden von ihm und da hatte sie auch gesundheitlich irgendwie dadurch geschädigt. So ist sie dann eigentlich als junge Frau, also nach der Schule und nach einem Aufenthalt auch auf dem Nonsberg, wo sie die italienische Sprache gelernt hat, musste sie dann eigentlich diese Ausbildung abbrechen und nach Hause kommen und jetzt Mutterstelle übernehmen. Wir können uns das vorstellen, dass das natürlich große Probleme gegeben hat. Für die junge, heranwachsende Maria war dieser allzu frühe Tod der Mutter ein überaus schmerzlicher Verlust. Also die Mutter hat ihr sehr viel bedeutet, es war für sie ein großes Vorbild. Wie wir gehört haben, war äußerst tüchtig im Vergleich auch zum Vater, wie wir gehört haben. Somit war also nach dem Tod der Mutter eine so große Lücke da und der Haushalt der Familie von Möll wurde dann von einer Wirtschafterin geführt. Aber Maria hatte als älteste Tochter dann doch im Haushalt mitgeholfen, hat vor allem für die jüngeren Geschwister gesorgt. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Mit 17 Jahren lernte sie dann den Franziskaner Pater Capistran Sawyer kennen. Der war dann ihr geistlicher Begleiter und Seelenführer, Beichtvater. Sie hat schon als Jugendliche, können wir sagen, eine große Beziehung gehabt zur Heiligen Eucharistie. Sie ist also täglich auch zur Messe gegangen bei den Franziskanern. So ist sie eben dann diesem Pater Capistran Sawyer begegnet. Er hat sie dann mit 18 Jahren in den 3. franziskanischen Orden aufgenommen. Da muss man jetzt auch noch sagen, das ist nicht etwa so, dass sie jetzt von dem Moment an eine Ordensfrau war, nein, sondern der 3. franziskanische Orden ist eigentlich vor allem auch gedacht für Leute, die in der Welt leben, aber nach dem Geist, nach der Spiritualität des Franz von Assisi. Und bei ihr war es dann, kann man sagen, ein doppeltes. Einerseits ist sie in diesen Laienorden aufgenommen worden, andererseits hat sie dann auch ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Heute gibt es ja auch wieder, oder hat man wieder entdeckt, nach dem 2. Vatikanischen Konzil, der Stand der Jungfrauenweihe oder der Jungfrauen, die dann eine Jungfrauenweihe machen. In dem Sinn war das mehr etwas Privates. Also das heißt, sie hat ein privates Gelübde in die Hände von Pater Johann Capistran abgelegt. In dieser Zeit, das ist auch ganz interessant, erkrankt sie wieder sehr massiv, wird dann bis ans Lebensende von verschiedensten körperlichen und seelischen Leiden heimgesucht. Sie konnte dann, wir können sagen, mehr und mehr das, ihr Heim nicht mehr verlassen. Sie ist, war dann ans Bett gebunden, ans Bett gefesselt. Einerseits hatte sie große Anfechtungen durch das Böse. Es waren ganz eigenartige Dinge, die da auf sie zukamen. Sie sah zum Beispiel dunkle Gestalten, die sie durch ihre teuflischen Hässlichkeiten aufschreckten. Und diese Gestalten sagten ihr auch, dass sie verdammt sei. Sie wollten sie vom Gebet abbringen, und ebenso wollten sie herausreden, dass es keinen Wert hat, jetzt zu Priestern zu gehen. Man sagt auch, dass sie plötzlich Nägel und Stecknadeln in ihrem Mund hatte, und ihr Seelenführer Pater Capistran hätte diese Dinge dann entfernt. Das war dann eigentlich so weit, dass Pater Capistran offiziell vom Bischof die Erlaubnis bekam, dann einen Exorzismus zu sprechen, weil Maria von Möll wurde von den bösen Gestalten oder Dämonen so geplagt, dass sie auch unter das Bett geworfen wurde, dass sie also sie wurde wirklich maltraktiert, könnte man sagen, so wie wir das auch bei Heiligen Padre Pio oder beim heiligen Josef von Cupertino auch sehen können. Es hat sich das auch an ihr ereignet, und als dann ein Exorzismus gesprochen wurde, war sie dann sehr stark befreit. Natürlich gab es immer wieder auch diese Anfechtungen, aber nicht in dieser ausgesprochenen Weise. Nach diesem Exorzismus ist dann gerade auch etwas Neues aufgebrochen, nämlich sie begann dann übernatürliche Schauungen zu bekommen. Auch ihr geistlicher Begleiter, der ihr die Kommunion gebracht hat, einmal festgestellt, dass sie über 30 Stunden dann in Ekstase einfach weg war. Begannen dann die Ekstasen, und meistens immer auch im Zusammenhang mit der Eucharistie. Also wenn sie kommunizieren durfte, dann war sie dann nachher weg. Zum Beispiel auch, man sagt, sie war sehr sensibel, sehr lärmempfindlich und so weiter, konnte da kaum Lärm ertragen. Ist zum Beispiel erzählt, dass in einem Jahr einmal eine Frontleichnamsprozession bei ihrem Haus vorbeiging, und das war natürlich im Tirol auch meistens mit Böllerschüssen verbunden, und da war eine ganze Reihe Schützen, die unter dem Haus standen, und Maria hatte am Morgen schon die Kommunion bekommen, die war also weg. Also die hat dann von all dem nichts gespürt. Aber was sie tat, dass sie sich immer so gedreht hat, wie das Allerheiligste im Dorf prozessionsweise getragen wurde, in diese Richtung hat sie sich auch gedreht, könnte man sagen. So hat ein Zeitgenosse einmal gesagt, Maria ist wie eine Sonnenblume, die dreht sich gegen die Sonne hin, oder? Also gegen, hier können wir sagen, die Sonne Christus der Eucharistie. Mit diesen Ekstasen hatte sie auch immer mehr natürlich Schauungen, die hauptsächlich das Leben und das Sterben Jesu darauf bezogen waren. Also sie hat dann auf Donnerstag, Freitag, können wir sagen, eigentlich immer auch das Leiden und Sterben Jesu durchgemacht. Also sie selber sagt dann, es ist ja ganz eigenartig, ich hätte kaum einem kleinen Küchlein etwas zuleide tun können. Vor Schmerz, mir hätte es leid getan, wenn ich so ein kleines Küchlein da, wenn das geschlachtet wird, dass ich da dem zuzuschauen, das könnte ich nicht. Aber ich muss eigentlich wöchentlich, bin ich immer da beim Leiden Jesu da. Ist ganz erstaunlich, ja. Mit dieser Ekstasen nach gut 2 Jahren, also das war mit 18 Jahren hatte sie diese Ekstasen, oder sagen wir mit 20 Jahren, 18 Jahre wurde sie in Dithnorn auf, mit 20 Jahren ungefähr hatte sie diese Ekstasen, und mit weiteren 2 Jahren drauf bekam sie dann auch die Wundmale Jesu. Und auch das ist ein ganz interessantes Phänomen, vielleicht kann ich das auch noch in diesem Zusammenhang sagen. Wie gesagt, sie ist dann durch diese Krankheit an ihr Bett gebunden. Jetzt kommt auch das noch dazu, dass sie da also die Wundmale Jesu bekommen hat. Das ist eigentlich auch etwas, was sie versucht hat, immer zu verbergen. Also sie betrachtete immer häufiger das Leiden Jesu, das ganze Leben Jesu. Sie kniete dabei lange mit ausgebreiteten Armen da. So ist es dann eines Tages gekommen, am 4. Februar 1834. Ihr Beichtvater, es war nicht Pater Johann Capistran, sondern der Vikar oder der Pfarrer, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat dann gesehen, dass sie an den Händen blutete, an einer Hand blutete. Und der Beichtvater fragt sie, was ist denn das? Dann sagt sie, ich muss mich wohl gestochen haben. Als aber auf der anderen Hand das andere Mal erschien, da erschrak sie sehr und begann dann zu weinen. Und es ist ja interessant, Maria von Möll hat während 34 Jahren die Wundmale getragen. Maria von Buhl, ihre Biografin, sagt, die Wunden bluteten zuerst nur an den Kommuniontagen, später jeden Donnerstag und jeden Freitag, wo helles Blut in großen Tropfen aus allen fünf Wunden quoll. An den übrigen Tagen bedeckte eine Blutrinde jede Wunde, die Male aber blieben deutlich sichtbar. Ja, das sagt Maria von Buhl, und was auch ganz interessant ist, Maria von Möhl wollte diese Wundmale auch verborgen halten. Sie konnte das aber nicht. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie dann in Ekstase war und ihre Hände ausbreitete, da hat man das ganz klar gesehen. Also vielleicht noch ganz kurz zu den Wundmalen. Im Februar des Jahres 1834 innenher hat man sie gesehen, und am 27. Dezember des gleichen Jahres, am Fest des heiligen Johannes des Lieblingsjüngers, des Evangelisten, sind dann auch auf der Rückseite die Wundmale erschienen. Das heißt also, ihre ganze Hand war also durchbohrt dann, ne? Und auch bei den Füßen, das ist das gleiche Phänomen gewesen. Und wie gesagt, sie trug dann 34 Jahre lang die Wundmale. Immer wieder, auch wenn Leute ihre Hand küssen wollten, haben sie immer mehr Leute aufgesucht. Ich muss sich vorstellen, in der ersten Zeit, in den Jahren 32 bis 34 ungefähr, hat man zwischen 40.000 und 50.000 Besuchern gezählt, die sie aufgesucht haben, um sie zu sehen. Man könnte jetzt sagen, das waren neugierige Leute. Nein, irgendwo hat man in ihr diesen leidenden Christus gesehen, dieses Phänomen, ein Mensch, der in Ekstase ist, der also in der Anschauung Gottes ist, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und so sind zum Teil also Leute wie an diesen Wallfahrtsort hin gewallfahrtet, könnte man sagen. Und da mussten dann die Behörden einschreiten, sowohl die kirchliche wie die weltliche, dass dann diese Besucherzahl reduziert werden musste. Und tatsächlich ein geistlicher Begleiter hatte dann einfach die Funktion, zu sagen, ja, es können jetzt so und so viele Leute heute da mal ins Zimmer gehen. Aber das hat dann im Grunde genommen bis ans Lebensende angedauert, diese Besuche. Sind die verschiedensten Menschen sind da gekommen, ganz einfache Leute, sehr gebildete, adelige und nicht adelige Priester, Bischöfe, Kardinäle, sind aus verschiedensten Ländern, aus Italien, Frankreich, Deutschland, sogar aus England und Amerika, sind also zu ihr an ihr Bett dann gepilgert in all diesen Jahren, wo sie auf dem Krankenlager war. So wie das, wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal auf die Wundmale sprechen kann, dass sie also das wirklich verbergen wollte. Da soll einmal eine Schulklasse gekommen sein, Mädchen aus Kalten, die wollten sie einfach besuchen, und sie hatte sehr Freude auch an Kindern. Und ein Kind konnte dann ihr die Hand praktisch nehmen und sie küssen, und die Kinder haben dann dieses Wundmal auch gesehen. Aber Maria wollte das wirklich verbergen. Es wird auch von einem Bischof erzählt, der aus Italien gekommen ist und ihr dann auch aufgetragen hat, jetzt im Gehorsam ihr dieses Wundmal zu zeigen. Das hat sie dann natürlich auch gemacht. Es ist so ein interessantes Phänomen. Ihr geistiger Begleiter hat dann immer, wenn er dabei war und die Leute da gekommen sind, um sie zu sehen, und da gab es auch viele Leute, die ihre Gebetsanliegen zu ihr bringen wollen, und das ist auch noch so ein interessantes Phänomen. Maria hat dann eigentlich mit dem immer mehr stärker werdenden Ekstasen auch die taubstummen Sprache sich verständigen können. Also darum war meistens Pater Capistran oder ein Priester da, der dann übersetzen konnte. Ignaz Grandi sagt in dieser Biografie, also der hat in den 70er Jahren, letzten Jahrhundert, ein Büchlein geschrieben, Maria von Möhl. Das Büchlein ist vergriffen aus dem Parvis Verlag. Er sagt, das hätte sicher einen Zusammenhang, dieses Phänomen der Ekstase und des Sprechens. Also man sagt hier, Maria von Möhl sagt zum Beispiel, nicht durch ein freiwillig gemachtes Gelübde, auch nicht durch einen Befehl ihres Beichtvaters, wie manche später meinten, war Maria von Möhl zum Schweigen verurteilt, sondern durch unmittelbares Eingreifen dessen. Zur heiligen Teresa von Avila am Beginn ihres mystischen Lebens das Wort sprach: Ich will nicht mehr, dass du mit den Menschen, sondern mit den Engeln redest. Also die, wie gesagt, es sind verschiedenste Menschen gekommen, die an ihr Lager ihre Gebetsanliegen gebracht haben. Maria von Mörl war auch eine Visionärin, oder wir könnten sagen, sie hatte auch die Gabe der Herzensschau und konnte so den verschiedensten Menschen helfen. Interessant ist, dass eigentlich ihre familiären Verpflichtungen als erstgeborene Tochter, könnte man sagen, weitergingen. Sie müssen sich vorstellen, ihr älterer Bruder, das war der älteste der Familie, der ist dann in jungen Jahren ist der Kapuziner geworden und ist dann Priester geworden, hatte dann mit der Familie nichts mehr, also in dem Sinn sicher auch von verwaltungsmäßig nicht mehr viel zu tun. Und so hat sie also weiterhin für die Familie gesorgt. Die jüngeren Schwestern waren herangewachsen und konnten dann auch bei den Hausarbeiten mithelfen. Sie hatte zwei Schwestern, die sind dann in ein Kloster eingetreten, und drei jüngere Geschwister waren auch geistig zurückgeblieben und die brauchten also ihre Hilfe, und sie hat also, wie gesagt, weiter für diese auch gesorgt, dass sie in Familien bzw. in Klöstern untergebracht werden konnte. Der Vater, nachdem er dann gestorben war, hat dann ihr jüngerer Bruder dieses Haus übernommen, und Maria ist dann mit einer jüngeren Schwester zu den Tertiarschwestern in Kalten übergesiedelt und hat dann dort in einem kleinen angebauten Teil an das Kloster eine eigene Wohnung gehabt, wo sie also mit ihrer leiblichen Schwester gewohnt hat dann. Und so hat sie dann dort noch gut 34 Jahre gelebt, wohlverstanden auch bettlägerig. Es sind viele Menschen auch dorthin dann zu ihr gekommen. Gerade auch bei den Tertiarschwestern, da haben die Besuche ja nicht aufgehört, sondern es sind weiter verschiedenste Menschen zu ihr gekommen. Es war Pater Capistran, der vor allem auch die Leute dann zu ihr gelassen hat und diesen Menschen, die mit großen und kleinen Anliegen und Sorgen zu ihr gekommen sind. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich Ihnen hier jetzt noch einen kleinen Brief vorlesen, den sie an einen jungen Mann geschrieben hat oder einen Jüngling, der, ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich Gymnasialstudien machte, vielleicht wollte er sich aufs Priestertum vorbereiten. Das ist hier nicht ersichtlich, aber es zeigt uns, wie sensibel sie auch war, wie sie auf diese, sagen wir mal, Nöte auch der Menschen eingegangen ist. Dieser junge Mann ist sicher zu ihr gekommen, um sich von ihr beraten zu lassen, und sie hat ihn eigentlich ermuntert, ein guter Christ zu sein. Und es heißt also hier Folgendes: In diesem Brief beginnt sie mit »Gelobt sei Jesus Christus, lieber André«. Als ein frommes Andenken möchte ich Ihnen gerne ein kleines Briefchen mitgeben mit dem Wunsche, dass Sie selber öfters lesen und den Inhalt desselben befolgen. Vor allem haben Sie immer Gott vor Augen. Denken Sie oft an das Sprichwort, wo ich bin und was ich tue, sieht mir Gott, mein Vater, zu. Seien Sie ein fleißiger und sittsamer Student. Einen solchen Studenten hat Gott und die Welt gern und ist der Trost und die Freude der Eltern. Unterlassen Sie nicht das heilige Gebet, denn dadurch kommt der Segen Gottes, und an Gottes Segen ist alles gelegen. Beten Sie fleißig das Morgen- und Abendgebet: Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Haben Sie eine kindliche Liebe zur Mutter Gottes und denken Sie oft an Ihren heiligen Schutzengel, der Ihnen immer und überall zur Seite steht. Sie sind aber auch ein gehorsamer Sohn. Folgen Sie fleißig und schnell Ihren lieben Eltern, die es so gut mit Ihnen meinen, die nur Ihr zeitliches und ewiges Wohl suchen. Und so werden auch Sie, wie Jesus, unser aller Vorbild, zunehmen und wachsen wie an Alter, so auch an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Dies wünsche ich Ihnen, lieber André, von Herzen, und werde auch Gott darum bitten. Ich stelle Sie unter den Schutz der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ihr heiliger Schutzengel beschütze Sie auf all Ihren Schritten und Tritten. Die Gnade Gottes sei mit Ihnen. In den heiligsten Herzen Jesu und Maria grüßt Sie. Maria Mörl, Kalten, 24. September 1863. Vielleicht noch eine Kleinigkeit hier zu sagen, also sie unterschreibt hier Maria Mörl, Eigentlich heißt sie ja Maria von Mörl, aber das ist ganz typisch für sie. Sie gibt auf diese dieses von nicht jetzt, da legt sie großen Wert darauf. Also wie ich Ihnen schon gesagt habe, kommen verschiedene Besucher von weit her aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Luxemburg, England und auch aus der USA. Sie wollten mit dieser Begnadeten sprechen, sie sehen und vor allem sie am Freitagsleiden miterleben. Sie hatte vor allem große Freude an Kindern, das ich schon mal gesagt habe. Also man musste die Kinder dann auf ihr Bett setzen, damit sie mit ihnen lachen und scherzen konnte. Und sie suchte dann schöne Gebetsbildchen aus, um ihnen ein kleines Geschenk zu machen. Sie hat also meistens als Geschenk den Leuten, auch den Priestern oder auch anderen Gläubigen, ein Gebetsbildchen gegeben. Da gab es eine ganze Sammlung auch davon. Der Landesrichter Stöckel hält in seinem Protokoll fest, dass er mit seinem Kind dort bei ihr gewesen ist. Mit meiner Margarita, deren Firmpatin Maria Mörl werden soll, wie mit allen Kindern, hatte sie ihre Lebensfreude, nimmt sie zu sich aufs Bett, beschenkt und küsst sie. Vielleicht ist doch interessant auch, dass sie hier Kinder auch, die vorbeikamen, wie sie dann die Kinder dann über ihr erzählt haben, wie sie sie erlebt haben. Diese Mädchen waren sehr beeindruckt, diese Besuche waren unvergesslich und ein Kind sagt dann später als Erwachsene, ich bin in meinem Leben einer Heiligen begegnet und das ist Maria von Mörl. Ein kleines Briefchen auch einem Patenkind, das den Namen Josef trägt, der inzwischen ein junger Mann geworden war, geschrieben hat, mein lieber Josef, der heilige Josefstag bietet mir Gelegenheit, nebst der gewünschten Bildchen auch einen recht herzlichen Wunsch zu senden. Gott hat es gefügt, dass ich für Sie in der heiligen Taufe den Bund mit ihm geschlossen, wie sehr mir daher Ihre Seele anliegt, brauche ich wohl nicht zu sagen, das fühle ich alle Zeit am meisten beim Herannahen dieses heiligen Tages. Also ich denke, das sind alles so kleine Dinge, die wir sagen müssen, ja, das sind Aufmerksamkeiten, diese Menschen sind in ihrem Gebet drin, die trägt sie in ihrem Herzen, sie bringt sie zu Gott. Bei größeren Anliegen weiß sie auch, sie leidet und tut ihr Leiden auch aufopfern für diese Menschen, eine Art als Sühne. Und da hat sie auch eine ganz wichtige Aufgabe. Maria war eine ganz franziskanische Seele, sie liebte auch die Tiere, die Schöpfung. Ganz besonders kamen auch Singvögel an hauptsächlich den Kommuniontagen an die Fenster und erfreuten sie dann mit ihren Gesängen. Dieser sogenannte kurze Lebensabriss bringt dann auch noch eine schöne Episode, die ich vielleicht auch hier noch vorlesen möchte. Die Tauben nahm Maria zu sich ins Bett. Stellte sie nach Belieben, also es waren so eine Art domestizierte Tauben, die sie da bei sich hatte. Die Tauben nahm Maria zu sich ins Bett, stellte sie nach Belieben links und rechts auf dem Bette herum, nahm sie wieder zu sich, kniete und stand damit wieder auf, ohne ihnen zu schaden. Und die Tauben selbst, obwohl weder an sie gewöhnt noch von ihr gepflegt, blieben ruhig, streichelten sie am Gesicht, steckten ihre Schnäbel in den Mund, während sie betete und blieben so, ohne alles Futter, noch stundenlang bei ihr. Diese Täubchen hat sie noch und sie sagt, der Herr wolle es so, dass sie die Einigkeit versinnbildeten und die drei göttlichen Personen. Es waren also drei Tauben. Auffallend ist auch, dass sie bei ihren Kommunionen vor den Fenstern beinahe das ganze Jahr immer Vögel mit Gesang einfinden und dies in aller Frühe. Jetzt komme ich also zum Schluss der Biografie. In den letzten Monaten ihres Lebens wurde sie noch von einer sehr starken, großen Dunkelheit heimgesucht. Es ist da ganz interessant, dass sie dann auch die Stimme wieder bekommen hat und die Ekstasen sind ausgeblieben. Sie konnte also wieder reden und hat dann so wirklich eine dunkle Nacht erlebt. Ihr geheimnisvolles Stummsein war aufgehoben. Und sie hatte einfach noch, ja, wir könnten sagen, so ähnlich wie der heilige Franziskus, der ja am Ende seines Lebens hat er sich noch eine bestimmte Zeit in San Damiano zurückgezogen und dort hat er sehr gelitten, hatte auch schwere Depressionen, hat das Gefühl gehabt, er sei von Gott verworfen. Und das war ganz ähnlich bei Maria von Mörl. Franziskus hat dann von Gott her die Sicherheit bekommen oder die Zusicherung, dass er durch dieses Leiden hindurchgehen müsse zur Herrlichkeit. Und das hat ihn dann so erfreut, dass er dann den Sonnengesang komponiert hat. Also nicht zu vergessen, ist, dass er durch schwere Schmerzen und Leiden ist dieses Sonnenlied entstanden. Ganz ähnlich war das bei Maria von Mörl. Wir könnten sagen, ein richtiger Ansturm der Hölle schien gegen sie loszubrechen. Alles Zureden ihres geistigen Begleiters, Pater Simons, der der Nachfolger war von Pater Capistran, der schon ein paar Jahre vorher gestorben war, schien es wirklich, Gott hätte sich von Maria ganz zurückgezogen. Sie fühlte sich auch nicht mehr würdig, die Kommunion zu empfangen. Und inmitten all dieser geistigen Verwirrung blieb sie dennoch Seherin. Sie sah so Dinge der Zukunft voraus. Pater Simon, ihr geistlicher Begleiter, hat dann, der sich kaum mehr einen Ausweg wusste, gesagt, er hätte gemeint, sie sei durchgedreht, sie sei also psychisch, dass er dann gesagt hat, ja, wir müssen noch eine Novene beten zur heiligen Teresa von Avila. Die heilige Teresa von Avila, Maria von Mörl, verehrte sie sehr. Sie hatte auch den Drittordensnamen Theresia genommen. Am 15. Oktober war auch ihr Geburtstag, also sie ist am Theresientag geboren. Also von daher verschiedene Beziehungen, können wir sagen, zu dieser Heiligen. Und als man dann eine Novene betete zu ihr, wurde sie dann wirklich befreit von diesen schweren Heimsuchungen. Und nach sind dann diese Ekstasen wieder gekommen, aber sie hat dann die Sprache wiederum verloren. Also wir könnten sagen, es scheint, dass zwischen diesen zwei Erscheinungen in ihrem Leben ein Zusammenhang besteht zwischen Stummsein nach außen und ekstatischem Versunkensein in Gott. Sie ist dann am 11. Januar 1868 gestorben. Maria von Buhl beschreibt die letzten Stunden von ihr. In stillem Frieden ruhte sie auf ihrem Bett. Die Leiden und Kämpfe ihres Lebens lagen hinter ihr, vor ihr die Freuden der Ewigkeit. So harrte sie des Geliebten in ruhig, wortlosem Gebet, nur dass sie von Zeit zu Zeit den Namen Jesus lispelte. Gegen 2 Uhr in der Früh am 11. Januar sagte sie nacheinander zweimal den Namen Jesu und fügte dazu, oh wie schön, wie schön. Nach ein paar Atemzügen ist sie dann hinübergegangen in die Freude des Herrn. Sie wurde dann in ein langes weißes Gewand gekleidet, man hat sie dann aufgebahrt und man hat von ihr Abschied genommen. Das war ein feierliches Begräbnis mit Tausenden von Besuchern, die ihr das letzte Geleit gegeben haben. Auf den Friedhof von Kalten. Dieser Friedhof hatte sie von ihrem Landgut der Gemeinde geschenkt. Das war ein Weingut, das sie hatte, und das hat sie der Gemeinde geschenkt, weil diese Gemeinde hatte einen zu kleinen Friedhof, und so ruht sie bis zum heutigen Tag dort. An der Stelle, wo sie für ihre Familie ein Familiengrab gestiftet hat und daneben auch ein Grab für die Franziskaner, mit denen sie eben zeitlebens sehr verbunden war. Man hat sie auch in einen Zinksarg hineingelegt, einen Holzsarg. Das zeigt auch, man hatte eine große Verehrung. Das zeigt auch, eben die Leute damals haben sie wirklich schon als Heilige verehrt.
Specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, ed un cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole in ballo, che alle tue creature dà un sostentamento. Nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Pater Gottfried Ecker im Franziskanerkloster in Nevels. Pater Gottfried, jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben über Maria von Mörl.
Der Buchtitel Verwundet von der Liebe Gottes. Leben und Spiritualität der stigmatisierten Maria von Mörl. Also ich versuchte hier eigentlich das Leben der Dienerin Gottes ein bisschen darzulegen, was ich vorhin schon auch erzählt habe, in einem ersten Teil das ganze Leben und dann in einem zweiten Teil ihre Spiritualität, die eben sehr stark geprägt ist vom Geist des heiligen Franziskus. Ich glaube, wenn ich gerade hier ansetzen kann, dieses ihr Leben von der Spiritualität des heiligen Franziskus geprägt, sind es eigentlich gerade drei Dinge, die eigentlich in der franziskanischen Spiritualität sehr wichtig sind, nämlich diese drei Eckpfeiler, könnten wir sagen, Krippe, Kreuz und Altar, also Eucharistie. Und Maria von Mörl lebte als Mitglied des dritten franziskanischen Ordens ganz in dieser Spiritualität des Poverellos drin. Da hat ihr geistlicher Begleiter, Pater Capistran Sawyer, sie ja in diesem Bereich sicher unterstützt oder beziehungsweise sie ihr das erschlossen. Sie wissen ja, dass gerade, wenn wir jetzt an die Krippe denken, der heilige Franziskus so etwas wie als ein Erfinder der Krippe gilt. Er hat das Krippenspiel von Greccio außerdem auch eucharistisch gefeiert. Das heißt, über der Krippe hat Franziskus einen Altar errichtet und dann die Weihnachtsmesse zelebrieren lassen. Und so wollte er eigentlich den Menschen zeigen, schaut, so wie Gott zerbrechlich in der Eucharistie sich uns schenkt, so zerbrechlich ist er eigentlich auch als Kind auf die Welt gekommen, auf Gedeih und Verderben den Menschen ausgeliefert. Und ich glaube, gerade auch das, diese Verehrung des Kindes von Bethlehem, zeigt uns Maria von Mörl wirklich als eine wahre Tochter des heiligen Franziskus. Wir haben auch Briefe, die sie an eine junge Frau geschrieben hat, die eigentlich mit ihr sehr verbunden war, gerade in den letzten Monaten ihres Lebens, die sie sehr unterstützt hat. Diese Frau hat sich dann nachher der Gemeinschaft der Anbetungsschwestern angeschlossen und hat selber ein Anbetungskloster in Innsbruck gegründet. Und dieser Frau schreibt sie nun ein kleines Briefchen. Teure liebe Schwester in Christo, Weihnachten naht nun heran und wieder ein neues Jahr nimmt bald seinen Anfang. Deswegen will ich heute an Sie, mein liebes Schwesterle, schreiben und Ihnen gute Festtage und ein glückliches neues Jahr wünschen. Das liebe Jesulein soll in Ihrem Herzen wiedergeboren werden und Sie mit seinen Gnaden überhäufen. Es wird gewiss die Liebe lohnen, die Sie zu seiner heiligen Kindheit trug, und wird sie seine kleinen Händlein ausstrecken, um sie zu segnen. Welch ein liebliches Geheimnis, welch herrliche Andacht ist die Verehrung der heiligen Kindheit Jesu. Als kleines Kind wollte er geboren werden, damit es uns leichter würde, ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Wir sollen an ihm ein Vorbild nehmen in jeder Lage des Lebens und ihn lieben. Bei der Krippe ist nichts von Ernst und Strenge. Alles atmet da milde Güte und Liebe. gehen wir denn zur Krippe, nehmen wir Jesus in unsere Arme, drücken wir ihn an unser Herz und bitten ihn, dass er die Flamme seiner Liebe uns mitteile. Was könnte ich Ihnen wohl Besseres wünschen als den lieben Jesus? Also Sie sehen auch hier diese große Liebe, die sie hat zum Kind Jesus. Es gibt noch eine ganze Reihe auch anderen Briefen, die sie zu diesem Thema anderen Personen schreibt, also über das Kindlein von Bethlehem. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist die Eucharistie. Wir haben es schon gehört auch, dass sie auch wirklich eine Tochter des heiligen Franziskus ist. Unter den ersten Gebeten, die Franziskus seinen Brüdern ans Herz gelegt hat, ist das sogenannte Kreuzgebet, das sich auch auf die Eucharistie bezieht. Wir beten dich an, Christus, hier und im Blick auf all deine Kirchen hin, die in der ganzen Welt sind, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Franziskus hat in jeder besuchten Kirche ja schon ein in der Ferne erblickte an den Leib Jesu in der Eucharistie gedacht. Und diese Haltung können wir bei Maria von Möll eigentlich sehr stark auch feststellen. So sagt der kurze Lebensabriss über sie, das ist das älteste Dokument: Das Altargeheimnis ist und bleibt immer ein Magnet, in dem die gute Maria angezogen wird. Sie sieht Christus in diesem Geheimnis unter den lebendigen Bildern, sowohl wenn sie es selbst empfängt, als auch wenn, wie es immer zur Anbetung vorgestellt wird. Von Weihnachten zum Beispiel bis Maria Reinigung sieht sie Christus in der Hostie als kleines Knäblein, dann bis zur Fastenzeit als Jüngling und von da bis Ostern am Kreuze hängend. Und diese Vorstellung ist überhaupt wie gewöhnlich von Ostern bis Christi Himmelfahrt mit den Wunden bezeichnet und verklärten Leibes. In diesem Sakrament findet die gute Maria ihre Freude und Wonne. Ausdrücke der innigsten Vertraulichkeit und Liebe spricht oft laut ihr Mund, wenn nur ihre Beichtväter allein gegenwärtig sind, gegen den sakramentalen Gott aus. Unbeschreibliche Fröhlichkeit liegt auf ihrem Gesicht, wenn dieses Sakrament zur 10- bis 40-stündigen Anbetung ausgesetzt wird und sie sagt: Heute lassen Sie mich nur gehen, heute kann ich nicht dableiben, bis mein Vater, gemeint ist hier Jesus in der Eucharistie, wieder eingesetzt wird. Mein Schutzengel würde schimpfen, wenn ich ihn allein in der Kirche anbeten ließe. Soweit diesen Bericht. Und da gibt es noch mehrere ganz interessante Sachen, die auch dieses Thema Eucharistie ansprechen. Dann ist natürlich auch das Kreuz ein wichtiger Moment auch in ihrem Leben. Der heilige Franziskus ist vom Kreuz geprägt. Er selber hat ja, mindestens nach der Geschichte, soll es der erste Heilige sein, der die Stigmata empfangen hat. Und Maria von Möll ist auch da ihrem Ordensgründe sehr ähnlich. Und sie schreibt auch verschiedene Dinge auch im Zusammenhang mit dem Kreuz. Diese drei wichtigen Säulen, Geburt, Krippe, Kreuz, Eucharistie, sind ganz wichtig bei ihr. Und was ich auch dann im zweiten Teil auch darlege, ist dann Besucherberichte. Also Leute, die zu ihr kommen und wie sie sie erfahren haben. Und da gibt es verschiedenste Besucher. Vielleicht kann ich hier ein paar Besucher nennen. Also es ist zum Beispiel Josef von Görres, damals Fachmann für christliche Mystik. Er war auch Politiker. Er beschreibt uns das Leiden sehr eindrücklich, also dieses Freitagsleiden. Dann kommt auch der selige Adolf Kolping zu ihr ins Zimmer. Auch er beschreibt diesen Leidensmoment. Clemens Brentano, der Biograf der seligen Anna Katharina Emmerich, auch er beschreibt, wie es Maria von Möll erlebt hat. Also ich habe hier einiges, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Zeugnisse ich habe, aber es ist noch dieser Schweizer Künstler Melchior Paul Deschwanden, der ja auch viele Dinge gemalt hat in verschiedensten Kirchen im 19. Jahrhundert. Er sagt auch, wie er beeindruckt ist. Er hat auch ihre Leidensekstase auch gezeichnet. Maria von Möll lebte mehr in einem Zustand der Verklärung, ragt hinüber in die Ewigkeit und wandelt in der Nähe Gottes. Das ist ein Beispiel. Und dann am Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ja Maria von Möhl auch noch andere Gaben hatte, zum Beispiel eben eine Seherin war, dass sie eigentlich auch die Herzensschau hatte. Das sind auch Dinge, die Charismen, die sie da besessen hat. Dann am Schluss habe ich noch einen kleinen Sonettenkranz, die Betende, das ist von einem unbekannten Mann, der ein Gedicht verfasst hat in Anlehnung eines Gedichtes von Friedrich von Mattison. Ich denke, es ist vor allem ein zeitgeschichtliches Dokument, das uns zeigt, wie diese Leute Maria von Möhl gesehen haben. Dann habe ich auch noch drei Gebete hier von ihr drin, die von ihr sind, sehr schöne Gebete. Und am Schluss noch die Aktualität ihrer Botschaft. Ich meine, Maria von Möhl hat uns wirklich etwas zu sagen, gerade in einer Zeit, wo ja, die Esoterik sehr stark boomt. Und so zeigt da Maria von Möhl eben wirklich auch etwas, dass eben es noch ein Jenseits gibt und wie sie das eben lebt. Also ihre Botschaft ist letzten Endes aktuell. Ja, und am Schluss habe ich noch eine kurze Zusammenfassung gemacht, eine Zeittafel, damit man eine kleine Übersicht hat. So sieht das etwa aus. Das Buch hat 144 Seiten. Das Buch kann man beim Miriam Verlag Jestetten beziehen. Das ist die Postleitzahl 79.798 Jestetten. Im Internet www.miriam-verlag.de.
Bei welchen Anliegen ruft man Maria von Möhrl an?
Ja, es gibt natürlich ganz verschiedene Anliegen. Ich habe festgestellt, dass sie gerade auch mit ein paar Menschen, die mit Augenleiden hatten, dass sie geholfen hatte. Aber auch Leute, die etwas verloren haben oder die vor einer Prüfung. Also man kann sagen, so in die ganz verschiedenen Anliegen oder auch jemand, der eine Wohnung sucht oder einen Studienplatz und so weiter, auch da hat sie schon verschiedensten Menschen geholfen.
Was soll man beten?
Ja, da gibt es auch einen Gebetszettel, den könnten Sie auch beziehen. Die Gebete zur Seligsprechung, und da gibt es ein sehr schönes Gebet, das alles eigentlich zusammenfasst. Also ich muss noch so sagen, das Vorwort zu diesem Buch hat Bischof Vitus Huender geschrieben. Unser Diözesanbischof hat mir das geschrieben und da hat er dieses Gebet auch drin erwähnt.
Der Seligsprechungsprozess ist sehr kosten- und zeitintensiv. Wenn Sie sich dafür engagieren wollen, dann können Sie dies gerne mit Ihren Gebeten tun oder Sie können sich auch finanziell beteiligen. Gebetszettel, Gebetsbildchen, Novenenbüchlein und der zweimal jährlich herausgegebene Rundbrief können Sie bei Isabella Gartmann, Überbach 16 in 7204 Unterwatt bestellen. Ihre Telefonnummer lautet 081 322 54 26 und Ihre E-Mail-Adresse isa.gartmann mit 2n geschrieben @bluewin.ch. Und die Bankverbindung lautet Raiffeisenbank Glarnerland 8752 Nevels, Vermerk Causa mit C geschrieben Maria von Möhrl zugunsten, dann kommt die IBAN-Nummer CH42 8103 1000 00 31 822 14 Gottfried Ecker, Nevels. Und die Postcheck-Nummer lautet 87-842-4. Der Maria von Möhrl-Kreis wie auch Pater Gottfried lassen Ihnen danken. Und ein großes Vergelt's Gott. Danke.
Wir sind sehr, sehr dankbar für jede Gabe, die Sie zur Unterstützung von dem Seligsprechungsprozess schenken. Herzlichen Dank.
Danke vielmals, Pater Gottfried. Könnten Sie uns den Segen geben, Pater Gottfried?
Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Franziskus, segne, behüte und begleite euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Pater Gottfried, ich danke Ihnen ganz herzlich für das hochspannende Interview, für Ihre Gedanken, Ihre Ausführungen und natürlich Ihr Engagement im Zusammenhang mit dem Seligsprechungsprozess von Maria Mörl. Und so wünsche ich Ihnen wie der ganzen Gemeinschaft reichen Gottessegen und mögen unsere Gebetsanliegen erhört werden und Maria von Mörl bald selig respektive heilig gesprochen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Gern geschehen und einen herzlichen Dank, Frau Martin.